Vom Segen also ist die Rede, liebe Gemeinde. Aber wann sprechen wir vom Segen? Der eine schaut hinunter in den Garten des Nachbarn. Die Beeren haben wunderschön angesetzt. Die Salatköpfe stehen wie die Soldaten. Und das Unkraut ist total ausgestorben. Wehmütig denkt er an seinen eigenen Mustergarten, wo die Wühlmäuse, die Zwiebeln, die Schnecken, den Spinat und die Blattläuse alle Hecken gestürmt haben. Der hat den Segen im Garten, sagt er. Und andere schaut hinein in die Familie des Freundes. Was für ein Glück. Die Kinder werden immer versetzt, helfen der Mutter beim Abtrocknen und gehen noch freiwillig in den Kindergottesdienst. Wehmütig denkt er an seine eigenen Musterkinder, die vom Schulmeister die blauen Briefe und vom Schulhof die blauen Beulen mit nach Hause bringen. Der hat den Segen in der Familie, sagt er. Und der Dritte, der schaut hinüber in das Geschäft des Kollegen. Von morgens bis abends klingelt die Ladentür und der Käuferstrom reißt überhaupt nicht ab. Wehmütig denkt er an seine eigene Musterkollektion, die im Schaufenster in der Sonne verbleicht und kein Käuferinteresse weckt. Der hat den Segen im Geschäft. Segen ist also dann, wenn es im Garten wächst, wenn es in der Familie wächst und wenn die Einnahmen wachsen. Segen hat demnach der Glückspilz und Unsegen die Pechmarie. Nur seltsam, dass die sich so Gesegneten selten als Gesegnete vorkommen. Die Bibel spricht nämlich anders vom Segen. Da wird nicht neidig in den Garten hinuntergeschaut. Da wird nicht eifersüchtig in die Familie hineingeschaut. Da wird nicht einfach wehmütig in das Geschäft hinübergeschaut. Da wird überhaupt nicht herumgeschaut, sondern da wird hinaufgeschaut, so wie der Apostel Paulus. Seine Gemeinde in Ephesus war alles andere als ein Mustergarten, wo es wächst und gedeiht. Die Gemeindeglieder machten ihm es wahrlich nicht leicht. Und seine Botschaft war alles andere als eine Musterkollektion, die reißenden Absatz fand. Der Goldschmied Demetrius dagegen verkaufte seine Silbertempelchen en masse. Wenn er herumschaute, sah er wenig oder gar nichts vom Segen. Aber er schaute hinauf und dann erkannte er den dreieinigen Gott und dann stimmte er einen Lobpreis an, der in seiner Wucht jede Grammatik sprengt. Subjekt, Objekt, Prädikat, Satzgegenstand, Satzaussage, Punkt, Komma, Strich. Alles ist bei diesem längsten Satz der ganzen griechischen Literatur durcheinandergewirbelt. Sprachwissenschaftler bekommen bei diesem Satz eine Gänsehaut und Theologen bei der Auslegung graue Haare. Aber wer jetzt einmal mit hinaufschaut, der wird mit einstimmen in diesen Lob. Gelobt sei Gott, der Vater, der uns so gesegnet hat in Christus Jesus. Und der wird verstehen, was Segen ist. Paulus setzt gleichsam dreimal an. Von Gott erwählt, das ist Segen. Von Jesus erlöst, das ist Segen. Vom Heiligen Geist versiegelt, das ist Segen. Erwählung, Erlösung, Versiegelung ist die innertrinitarische Struktur des Segensbegriffes. Ich möchte es Ihnen näher erläutern. Erstens, von Gott erwählt. Vor Jahren besuchte ich dieses Kinderheim. Diese Einrichtung ist längst geschlossen, weil wir in der Zwischenzeit dafür gesorgt haben, dass ungewollte Kinder gar nicht mehr geboren werden. Soziale Probleme durch Tötung zu lösen, ist wohl die schmerzlichste aller denkbaren Lösungen. Da Damals jedenfalls wimmelte es nur so von kleinen Kindern, die entweder in den Betten lagen oder an den Schwestern wie Kletten hingen. Ein Bild fröhlicher Unbeschwertheit. So denkt man. Aber nur so lange, bis einem die Leiterin über einige Schicksale aufgeklärt hat. Väter sind nicht bekannt, Mütter kümmern sich keinen Deut, Paten gibt es nicht. Diese Kinder sind heimatlos, elternlos, manchmal sogar namenlos, einfach nicht gewollt und zur Adoption freigegeben. Und so sah ich, wie ein junges Paar durch dieses Haus ging. Sie wünschten sich ein Kind. Sie wollten ein Kind. Sie hatten Verlangen nach einem Kind. Ohne solch ein Kind wollten sie nicht mehr leben. Und deshalb richteten sie ihren Blick auf solch einen kleinen Blondschopf. Sie nahmen diesen herzigen Buben aus seinem Bettchen. Strahlend vor Freude trugen sie es herum. Den wollen wir. Den nehmen wir. Den wählen wir. Der soll uns gehören. Ein Bild von Glück und Seligkeit. So sah ich dieses junge Paar. Und so sieht der Apostel unseren Gott. Er will nicht in kosmischer Raumtiefe seine Ruhe haben. Es könnte ihn kalt lassen, was aus uns wird. Er möchte nicht von diesem Menschengewimmel Abstand haben. Es könnte ihm völlig gleichgültig sein, weil er an sich und seiner Welt genug hat. In unbegreiflicher Weise hält er sich nicht zurück. Er möchte ein Menschenkind. Er sehnt sich nach dem Menschen. Er hat Verlangen nach dem Menschen. Er will nicht ohne den Menschen leben. Und deshalb richtet er seinen Blick auf uns, auch wenn wir alles andere als herzige Geschöpfe sind. Deshalb nimmt er uns auf seinen Arm, auch wenn wir immer wieder ihm die kalte Schulter zeigen. Und deshalb trägt er und erträgt er uns. In des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß. Und wenn wir heute schon so gerne unsere persönliche Vergangenheit aufarbeiten und von psychologischen Fachleuten zur Kenntnis nehmen, deine Mutter hat dich verletzt, dein Vater hat dich gedrückt, dann bitte nehmen wir auch diese Auskunft eines Fachmannes zur Kenntnis. Dein Gott hat dich erwählt. Dein Gott hat dich erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Und so singt es doch Jürgen Werth für all die, die an Selbstwertgefühlen leiden. Du bist kein Kind des Zufalls. Du bist keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll spielst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer. Noch dazu, du bist du, das ist der Clou. Von Gott erwählt. Das ist der Segen. Und das andere, von Jesus erlöst. Ich weiß nicht, was aus jenem jungen Paar mit diesem Kind geworden ist. Hoffentlich wurde dieses Bild des Glückes und der Zufriedenheit nicht zu schnell getrübt. Denn oft werden aus diesen Lieblingskindern ganz schnell die Sorgenkinder. Wie oft haben wir es schon erlebt, dass aus dem herzigen Buben ein richtiger Lausbub wird, der seinen Eltern immer mehr Erziehungsprobleme ins Haus bringt. Und dann wird aus ihm ein aufmüpfiger, junger Mann, der wieder den Stachel lückt und der nicht das tut, was Eltern von ihm haben wollen. Und schließlich ist aus dem geliebten Adoptivkind ein schreckliches Sorgenkind geworden, das seine eigenen Wege geht und seine eigenen Verbindungen knüpft. Und dann sagt die Mutter, woher hat er denn dieses aufmüpfige Wesen? Sicher nicht von mir. Und der Vater sagt dann, wo hat er denn dieses unruhige Blut her? Sicher nicht von mir. Und dann sagen sich die Eltern, wo hat er denn den schlechten und miesen Charakter her? Sicher nicht von uns, denn wir hätten ihm ja ganz andere Anlagen vererbt. Und schon haben sie sich innerlich distanziert, sich von ihm innerlich entfernt und haben ihn auf seinen eigenen Weg losgeschickt. So sind sie von der Sorge ums Kind erlöst. Aber Gott ist kein Adoptivvater, der sich von der Sorge, sondern der seine Kinder von der Sünde erlösen will. Denn ohne Gott denken wollen, das ist Sünde. Ohne Gott handeln wollen, das ist Sünde. Ohne Gott leben wollen, das ist Sünde. Sünde ist, und so hat es Paul Schütz gesagt, die Kunst des Lebens ohne Gott. Solche Lebenskünstler sind die Sorgenkinder des Vaters, die er aber nicht lässt. Denn er tut etwas Unbegreifliches. Er reißt sich seinen eigenen Sohn vom Herzen. Wir können uns die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn und Heiligem Geist überhaupt nicht eng genug vorstellen. Unsere Väter pressten dies alles in die unlogische Formel 2, 1 in 3 und 3 in 1 oder 1 in 2 und 2 in 1. Und trotzdem reißt er sich diesen Sohn los. Das heißt, Gott zerreißt sich wegen uns. Hier auf diese Erde kommt er und dann läuft er und sucht diese Kinder auf ihren selbstgewählten Wegen und ruft, kommt, folgt mir, kehrt um, werdet wieder zu den Lieblingskindern des Vaters. Und dafür wird er geschlagen, dafür wird er geschändet, dafür wird er gepeitscht und genagelt, bis Blut fließt. Aber genau dieses Blut Jesu kann uns nämlich jetzt sogar zu Blutsverwandten dieses Herrn machen. Doch zu Blutsverwandten dieses Herrn. Im Wort wird es uns gesagt, im Abendmahl wird es uns gereicht, bei der Taufe wird es handgreiflich. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Liebe Freunde, da mag man von diesem Herrn weggekommen sein. Da mag man von seinen Wegen abgekommen sein. Da mag man, wie viele heute Morgen, an der Gottesferne einfach leiden. Jeder höre es aufs Neue. Durch die Vergebung der Sünden erlöst. Durch die Vergebung der Schuld nach dem Reichtum seiner Gnade. Alte Bindungen können fallen. Ein neues Gottesverhältnis ist möglich. Von Jesus erlöst. Das ist Segen. Und das Dritte, vom Heiligen Geist versiegelt. Die jungen Eltern von damals haben ganz gewiss für ihr Kind einfach alles getan. Sie sahen nicht wie Rabeneltern aus, die dieses Kind verkümmern ließen. Sie gaben ihm alles, was sie hatten. Kleidung und Nahrung, Wärme und Wohnung, Schulausbildung und Berufsausbildung ganz gewiss. Eltern können viel geben, aber eines können sie alle nicht, nämlich die Begleitung durch ein ganzes Leben hindurch. Einmal ist Abschied. Einmal müssen sie auf den eigenen Füßen stehen. Einmal müssen sie ihren Weg gehen. Sehen Sie, einmal. Die Eltern-Kind-Beziehung ist nur eine Beziehung auf Zeit. Aber die Gott-Kind-Beziehung ist eine Beziehung auf Ewigkeit. Dieser Gott, der ist ein Familienvater. Ein Familienvater, dessen Kinder zusammenwachsen und der sie teilnehmen lässt an seinem ewigen Leben. Er führt sie, er begleitet sie, er schützt sie mehr. Und so sagt es der Apostel, er versiegelt sie. Der Begriff Versiegelung, Siegel, kommt aus dem Transitverkehr. Und erst vor einigen Tagen konnten wir es wieder an der Autobahngrenze bei Salzburg beobachten. Da kam ein Zollbeamter und versiegelte mit einer Bleiblombe die Heckklappe eines großen LKWs. Erst im Zielland darf diese Klappe wieder geöffnet werden. Ein ungebrochenes Siegel bedeutet für den Empfänger, es ist nichts weggekommen und es ist nichts dazugekommen. Dieser Jesus will, dass wir durch die Grenze kommen, dass wir über die Straßen kommen. Er will, dass wir am Ziel unversehrt ankommen. Deshalb versiegelt er uns durch den Heiligen Geist. Keine fremde Hand darf an uns heran. Das ungebrochene Siegel des Heiligen Geistes wird es einmal beweisen. Es ist der Glaube nicht weggekommen und es ist die Hoffnung nicht weggekommen und es ist die Gewissheit nicht weggekommen und es ist die Angst nicht dazugekommen und es ist nicht die Verzweiflung dazugekommen und es ist nicht die Depression dazugekommen. Es ist nichts weg und ist nicht dazugekommen, sondern wir sind heil angekommen dort, wo man einmal singt, Halleluja, singst auch du, wenn du Jesus siehst. Er sorgt dafür, unversehrt angekommen in der Ewigkeit. Versiegelt durch den Heiligen Geist. Das ist Segen. Liebe Freunde, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wünsche ich jedem einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche, eine gesegnete Trinitatiszeit. Amen.